Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey! Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Der erste Ruhetag der Tour de France 2018 fand heute statt und das nehmen wir hier bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com hier bei meinsportradio.de zum Anlass, um mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, was an den ersten 9 Tagen so passiert ist und ein bisschen vorauszublicken, was in den nächsten Tagen so passieren könnte. Das tue ich, Lukas Kruse, nicht alleine, sondern bei mir ist, wie schon in den vergangenen Tagen, Felix Mattes live aus Frankreich. Hallo Felix.
Servus Lukas.
Und bei uns ist heute auch eine dritte Person, nämlich der altbekannte Senfdazugeber Erik Gutglück. Grüß dich, Erik.
Hallo Lukas, hallo Felix und hallo an die Zuhörer.
Ja, wir blicken heute zurück auf allerhand, was schon passiert ist, sprechen über Neuigkeiten, die sich am Ruhetag ergeben haben und blicken natürlich auch voraus auf die kommenden ersten Bergetappen und sprechen natürlich als erstes über eines der Highlights des gestrigen Tages, über den Sieg von John Degenkolb, der seinen ersten Tour-Etappensieg feiern konnte. Und bevor wir ein bisschen einordnen, was gestern passiert ist, hören wir einfach mal rein, was er zu seinem Sieg gesagt hat und wie er sich die kommenden Tage noch so vorstellt mit seinem Team. Hab da wieder 3 Aussagen zusammengeschnitten. Wir hören einfach mal kurz rein.
Ich glaube schon, dass es jetzt auch endgültig halt einfach so dem Ganzen jetzt einfach den Deckel drauf gibt und jetzt dass die Schublade zugeht und man damit jetzt eigentlich nicht mehr konfrontiert wird. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig war, einfach auch so von der ganzen mentalen Geschichte dann einfach, um zu sagen, okay, ich bin wieder zurück und habe in Roubaix wieder einen Sieg eingefahren.
Nö, ich meine, eigentlich war das gestern ziemlich cool, dann halt wirklich dann auch in den Flieger zu steigen und dann auch mal so eine Stunde wirklich für sich zu haben, die Kopfhörer reinzumachen und einfach drüber nachzudenken und einfach den Moment zu genießen. War schon cool, auch so kein Internet zu haben und von keinem irgendwie jetzt da bombardiert zu werden oder auch dann nicht, man ist, ertappt sich ja immer selber dann auch dann in Social Media dann halt alles irgendwie durchzugucken und so und dann, das war eigentlich ganz gut, dort die Zeit dann einfach so mal kurz abzuschalten und in sich zu kehren und das war schon gut. Ich meine, wichtig ist jetzt, dass Bauke die nächsten 3 Tage da gut übersteht und dass er da weiterhin vorne mit dabei sein kann. Ich glaube, er fühlt sich soweit sehr gut und hat nicht allzu viel Kraft verbraucht bis jetzt. Und dann schauen wir einfach mal. Ich meine, die eine oder andere Möglichkeit für einen Sprint gibt es ja nach wie vor noch. Vielleicht bietet es sich auch an, irgendwann mal nochmal in die Gruppe aufzugehen. Ich glaube auch, dass Jasper seine Chance nach wie vor immer noch wittert, halt einfach auch einen Erfolg aus einer Gruppe rauszumachen. Und wer weiß, vielleicht kann ich ihn dort auch in irgendeiner Art und Weise auch unterstützen.
Ja, John Degenkolb also sehr, sehr erleichtert, sehr glücklich und hofft, dass das Kapitel jetzt abgeschlossen ist. Felix, du warst heute auch auf der Pressekonferenz. Wie hast du ihn so erlebt, den John Degenkolb, nach seinem Erfolg in Roubaix?
Ja, er ist immer noch total happy. Also er war heute natürlich sehr gefragt, nicht nur von Deutschen, sondern auch von internationalen Kollegen. Weil es einfach eine tolle Geschichte ist, nach der solchen Zeit, seit dem Unfall damals im Trainingslager. War heute wirklich immer noch sehr happy, hat es wirklich genossen, glaube ich, dass jetzt ja durch den Sieg wieder, er sagt, es ist ein bisschen so abgeschlossen, das ganze Negative, und so wirkte er auch.
Ja, das freut uns natürlich sehr, Erik, um dich gleich mal ins Boot zu holen. Du hast die Etappe gestern tickern dürfen. Wie hast du den Sieg erlebt und hättest du damit gerechnet, dass John Degenkolb ausgerechnet der ist, der den ersten deutschen Sieg bei dieser Rundfahrt einfährt?
Ich habe mich extrem gefreut, muss ich ganz offen und ehrlich zugeben. Da fiel es schon schwer, zum Schluss auch im Ticker ein bisschen neutral zu bleiben, weil man hat natürlich mitgefiebert und gehofft, dass es klappt. Die Gruppe war stark besetzt. John Degenkolb war auf dem Papier der stärkste Sprinter, hat dann auch die Nerven behalten, konnte den Sprint für sich entscheiden. Ich muss sagen, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er diese Etappe gewinnt. Ich hatte gehofft, dass er dieses Jahr eine Etappe gewinnen kann. Seine Form schien ja, obwohl er dieses, ja, ich möchte fast sagen, Horrorfrühjahr hatte, die schien ja doch ganz gut. Das hat man ja bei den deutschen Meisterschaften schon gesehen und auch auf den Sprints der ersten Etappen, die ja nicht so ganz, oder diese Massensprints sind ja nicht so ganz hundertprozentig sein Metier. Da hat er es geschafft, einmal sogar aufs Podium zu fahren. Die Form war also da und ja, gestern kam einfach alles zusammen, Tagesform, Gespür für den richtigen Moment. Vielleicht auch ein bisschen das Glück, dass er von schweren Stürzen oder Defekten verschont geblieben ist. Ich glaube, er musste nur zweimal unterwegs das Rad wechseln und das war relativ weit vom Ziel, sodass er nochmal ranfahren konnte. Ja, wie Felix schon gesagt hat oder wie John Degenkolb es auch selber gesagt hat, da kann er jetzt das Buch zuschlagen. Er hat seinen Tour-Etappensieg, den hat er seit, ich glaube, es ist jetzt seine sechste Tour, die er fährt. Er war ganz oft nah dran. Er war achtmal auf dem Podium von Etappen. Und jetzt hat es endlich geklappt und ich glaube, das wird ihm auch helfen, dass er vielleicht sogar bei dieser Tour nochmal stark in Erscheinung treten kann.
Darauf will ich auch gleich mal eingehen, Felix. John Degenkolb hat selber gesagt, er will es vielleicht mal in einer Fluchtgruppe versuchen, ist aber auch gegenüber den Sprints nicht abgeneigt. Glaubst du, dass er jetzt auch beflügelt durch den Sieg vielleicht sogar noch einen zweiten ranhängen kann? Traust du ihm das zu?
Ja, ich denke, zuzutrauen ist es ihm auf jeden Fall. Er hat ja gezeigt, wie gesagt, dass er auch in den Sprints vorne dabei ist. Allerdings muss da natürlich dann auch alles zusammenpassen. Also ich glaube, man darf jetzt nicht erwarten, dass dann noch irgendwie noch ein zweiter Sieg nachkommt. Das mit dem in Roubaix ist schon eigentlich super gut gelaufen jetzt. Aber zuzutrauen ist es ihm schon. Wer weiß, was für ein Szenario entsteht. Wenn er tatsächlich in der Gruppe ist zum Beispiel, dann gibt es wenig Gruppen, in denen er wahrscheinlich nicht der Stärkste ist im Sprint. Und ja, muss man sehen. Aber klar, Massensprint, das wird schwierig, solange da die Kronewegen, Skavirias und so weiter noch im Rennen sind.
Ja, wird natürlich spannend, inwieweit diese dann auch über die Berge kommen. Wir schauen gleich mal weiter auf die Etappe, gehen ein bisschen weg von John Degenkolb und kommen zu Tom Dumoulin, der gestern zumindest sich sehr aggressiv zeigte. Was er selber dazu zu sagen hat, da hören wir jetzt auch nochmal kurz rein.
The Roubaix stage yesterday, I was feeling very good. And I was also, I think, one of the only GC riders who really wanted to make a positive difference for myself, instead of, I think 90% of the GC riders were happy to not lose time, and I wanted to gain time when it would have been possible, but it wasn't. But it's completely different than a mountain stage. So you could see guys that were suffering yesterday, they will be flying tomorrow and the day after. So,
Erik, wir haben gehört, Tom Dumoulin am Ende der Einzige, der so ein bisschen versucht hat, noch Zeit gut zu machen auf die Konkurrenten. Hat dich das überrascht oder hast du in Anbetracht der Tatsache, dass er eben auch ein bisschen Zeit verloren hatte an der Mühe der Bretagne, dass er da eben schon jetzt bei den Kopfsteinpflaster-Etappen oder bei der Kopfsteinpflaster-Etappe versucht, ein bisschen Zeit gut zu machen?
Nee, überrascht hat mich das gar nicht. Für mich ist oder war oder ja, ist auch nach wie vor Tom Dumoulin ein Fahrer, der eigentlich recht gut übers Pflaster kommen müsste, weil er nicht so ein kleiner, leichter Bergfloh ist, der von Stein zu Stein holpert, sondern ich sag mal, eine ganz gute Straßenlage hat, durch seine Größe. Ich bin von der Etappe gestern generell ausgegangen, dass es doch größere Abstände zwischen den Favoriten gibt. Das ist ja weitestgehend ausgeblieben. Deshalb hat Tom Dumoulin es wahrscheinlich im Finale dann einfach noch zwei, dreimal versucht, in der Hoffnung, dass die Kollegen oder die Konkurrenten schon leicht angeschlagen sind. Aber man hat es ja gesehen, da wurde sich gegenseitig neutralisiert. Da sind dann ein Froome, ein Quintana, ein Dumoulin. Die haben sich alle nichts gegeben. Die haben sich alle irgendwie gegenseitig beschattet und waren, glaube ich, alle hauptsächlich darauf bedacht, keine Zeit zu verlieren, anstatt dass sie sich darauf fokussiert haben, Zeit zu gewinnen. Vielleicht hat Tom Dumoulin selber gehofft, oder er hat es ja auch gesagt, dass er eigentlich gehofft hatte, auf dieser Etappe ein bisschen Zeit rauszufahren. Das hat jetzt nicht geklappt, aber er liegt nicht aussichtslos im Rennen. Der Zeitverlust an der Müde Bretagne, der war natürlich bitter, weil es nicht durch körperliche Schwäche oder Formrückstand zustande kam, sondern einfach durch Defektpech. Von daher liegt er nach wie vor gut im Rennen. Und die Tour geht ja jetzt erst so richtig los für die Tourfahrer. Und ich traue Tom Dumoulin durchaus zu, dass er da in Erscheinung treten wird.
Felix, du hast ja Tom Dumoulin heute auch erlebt. Hattest du das Gefühl, dass er eben, nachdem es doch gestern sehr, sehr gut für ihn lief, jetzt mit noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen in die kommenden Tage geht?
Ich weiß nicht, ob mit mehr Selbstvertrauen. Er ist, glaube ich, gut drauf. Fühlt sich auch relativ frisch, hat er gesagt. Also von daher, dafür, dass er den Giro in den Beinen hat. Das Schwierige ist, dass jetzt zwar schon 9 Tour-Etappen vorbei sind, aber ja noch keine einzige mit richtigen Anstiegen. Also das, was da in der Bretagne war, die Müde Bretagne oder auch die Etappe nach Quimper, okay, da ging es ein bisschen hoch und runter, aber so einen richtigen Anstieg gab es noch gar nicht. Deswegen halten sich auch alle noch ziemlich bedeckt. Man kann überhaupt nicht sagen, wer jetzt tatsächlich von den Favoriten wie stark ist, wenn es dann wirklich in die Berge geht. Und so, das gilt eben auch für Dumoulin.
Ja, wir werden gleich noch auf die kommenden Tage vorausblicken und vielleicht auch so ein bisschen die Favoriten herausarbeiten und die Ausgangssituation nochmal beleuchten. Kommen jetzt aber erstmal zu einem Teamkollegen von Tom Dumoulin. Du warst ja, wie gesagt, bei Sunweb unterwegs und hast dort auch unter anderem mit Niklas Arndt gesprochen, auch über die Situation mit André Greipel auf der 3. Etappe, dieser hart umkämpfte Sprint. Und wir hören uns nochmal die an, was Niklas Arndt dazu gesagt hat und wie er das erlebt hat, die Situation mit Greipel, in deren Folge Greipel ja dann distanziert wurde.
Ja, ich habe mit André gesprochen und ich glaube, wir waren grob auch einer Meinung. Ich war überrascht, als ich von seiner Distanzierung gehört habe. Erst waren wir alle ja auch der Meinung, hatten die Idee, dass es wegen Gaviria war. Später hat sich herausgestellt, dass es wegen dem Kopfstoß war, mir gegenüber. Es hat mich persönlich überrascht. Ich habe auch ganz klar zu ihm gesagt, dass ich mich nicht angegriffen gefühlt habe, dass ich mich nicht, also es war kein gefährliches Fahrverhalten oder irgendwas. Also ich glaube, er ist eine faire Linie gefahren und das war halt ein Positionskampf im Finale, wie es oft passiert. Auf der anderen Seite habe ich auch zu ihm gesagt, wenn sie Gaviria distanzieren wegen dem Kopfstoß und man wirklich sich rein das Videomaterial anguckt, sieht man von André halt auch einen Kopfstoß. Und dann kann ich verstehen und finde es auch eigentlich gut, dass die UCI wirklich da eine klare Linie fährt und sagt, okay, wenn wir Gaviria distanzieren, dann müssen wir auch André distanzieren. Auch wenn ich persönlich die Situation anders eingeschätzt hätte. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Einschätzung der UCI und dass sie da eine klare Linie fahren wollen, im Sport oder in der Zukunft auch hilfreich sein kann. Ähnlich war es auch an der Würde Bretagne-Etappe, wo Tom hinter das Auto gegangen ist. Ich glaube, er war für 10 Sekunden hinterm Auto. Trotzdem hat er eine Zeitstrafe von 20 Sekunden bekommen und wir als Team hatten logischerweise auch drüber gesprochen und standen hinter der Entscheidung. Wir haben gesagt, macht man nicht, ist im Reglement so verankert. Es ist zwar nicht klar definiert, wie lange darf man, wie lange darf man nicht. Aber solange die UCI da in wirklich eine Linie fährt, finde ich es nicht ganz verkehrt.
Aber findest du, dass sie da eine Linie fahren? Weil jetzt zum Beispiel gestern gibt es Aussagen, dass die Gruppe Landa-Bardet ziemlich schön nach vorne gefahren wurde von Kameramotorrädern. Also wie beobachtet ihr das im Rennen? Gibt es ja schon öfter, dass die Motorräder
definitiv. Also man muss auch da ganz klar differenzieren. Also es gibt oft, wenn ich jetzt bei Kilometer oder 15 Kilometer nach dem Start einen Platten habe und Reifenwechsel, bin ich auch hinterm Auto. Und viele, oder auch wenn wir, wieso auch immer anhalten müssen, kommen wir auch hinterm Auto zurück. Aber ich glaube, wenn die UCI zumindest versucht, die Situation immer, also die Situation so einzuschätzen und gleich bewertet, finde ich es okay. Und wie gesagt, da war es jetzt wirklich im Finale. Und wenn das nächste Mal zu einem anderen Sportler passiert, dass der hinterm Auto ist im Finale und die auch wieder eine 20 Sekunden Zeitstrafe geben, dann fahren sie eine Linie. Gestern war es sicherlich sehr schwierig, das alles im Blick zu behalten und auch gut einzuschätzen, weil halt zwischen jeder Gruppe war irgendwo ein Auto, ein Kameramotorrad. Auf den Pavés war es extrem staubig, man konnte halt wenig sehen, dass der eine oder andere Sportler das vielleicht gestern dann auch ausgenutzt hat und die UCI das vielleicht nicht so gut überblicken konnte, ist klar und ist gestern auch eine extreme Etappe gewesen. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt bei den normalen Etappen wieder sind und die das wieder ähnlich machen würden, und wie gesagt, da appelliere ich drauf, dass die UCI dann auch wirklich eine Linie fährt, dann ist es okay.
Ja, wir haben es gehört, Nikias Arndt ist durchaus Freund von Bestrafungen, aber definitiv auch der Meinung, dass die Bestrafung gegen Greipel zu hart war. Hat dich die Aussage so ein bisschen überrascht, dass sie auch so so kritisch mit der Strafe gegen Dumoulin umgegangen sind, also dass sie auch gesagt haben, ja, das war schon durchaus berechtigt, oder hat dich das weniger überrascht, weil es ja wirklich auch so ein bisschen selbstverschuldet war?
Ja, also man muss dazu sagen, dass man Nikias in der Situation, glaube ich, ziemlich zugute halten muss, dass er sehr offen und ehrlich ist und auch sehr überlegt ist. Also dass er zum Beispiel zur Greipel-Situation auch ganz klar sagt, also er hat es gar nicht bemerkt eigentlich, dass André da sich angelehnt hat mit dem Kopf. Und eben auch zu Dumoulin halt sagt, ja, also wir haben das besprochen und letztendlich, ja, okay, er war im Auto und dann ist eine Strafe gerechtfertigt. Also klar, überrascht zum ersten Moment, wenn man denkt, okay, der Teamkollege sagt das so, aber auf der anderen Seite ist es halt einfach auch so. Und wenn man einen Fairness-Gedanke verfolgt, und dann ist es halt gerechtfertigt gewesen. Zumindest was die Regeln angeht, muss halt dann schauen, ob andere genauso bestraft werden, die ähnliche Sachen machen. Also da geht im Moment ja, gehen so einige Geschichten um, was jetzt zum Beispiel auch den gestrigen Tag angeht, wie Movistar und Bardet am Ende dann doch noch sehr nah rangekommen sind an die vordere Gruppe. Soll vielleicht auch ein bisschen mit Kameramotorrädern zusammengehangen haben.
Erik, hast du das Gefühl, dass da alles fair vonstatten geht, oder hast du das Gefühl, dass gerade in Zeiten, wo es ja jetzt auch im Radsport so einen Videoschiedsrichter gibt, doch noch der Fairness-Gedanke nicht ganz ausgeführt wird und da teilweise mit zweierlei Maß gemessen wird?
Boah, ist schwierig. man hat schon das Gefühl, dass manche Fahrer eher bestraft werden als andere. Ich persönlich fand jetzt den Kopfstoß von André Greipel gegen Nikias Arndt, also das war ja noch nicht mal ein richtiger Kopfstoß, das war ja im Prinzip, eine Situation, wie sie in jedem zweiten Sprint vorkommt, wenn man sich um das Hinterrad des Vordermannes duelliert. Ich fand zum Beispiel, dass der zweite Kopfstoß von Fernando Gaviria, dass der deutlich schlimmer war. Da sind auch schon Fahrer für nach Hause gefahren, wenn ich da an Mark Renshaw 2010 zum Beispiel denke. Denn das war kein Kopfstoß, um sich irgendwie zu verteidigen, weil Greipel die Linie gewechselt hat, sondern das war einfach nur Frust, dass Gaviria nicht durchkam und er dann ausgeteilt hat. Ja, diese Gerüchte, dass Kameramotorräder immer wieder mal die einheimischen Fahrer begünstigen, die verfolgen ja den Radsport schon ein bisschen länger. Wir hatten ja auch beim Giro dieses Jahr dieses, ich sag mal, wundersame Zeitfahren von Fabio Aru, wo es ja dann auch im Nachhinein Zeitstrafen gab, weil er da wohl irgendwie auch Windschatten gefahren sein soll. Der Videoschiedsrichter kann natürlich auch nur mit den Bildern arbeiten, die vorhanden sind, und es ist halt nicht wie beim Fußballspiel, wo man einen Platz von 50 mal 100 Metern hat, der mit zig Kameras abgedeckt ist, sondern in so einem Radrennen und gerade auf so einer Etappe wie gestern, da zieht sich ja das Feld in sehr, sehr viele Gruppen auseinander, und so viele Kameras gibt es gar nicht, um da jede Situation zu erfassen. Von daher ist es einfach schwierig, und man kann nur an die Fahrer appellieren, dass sie sich fair verhalten. Natürlich gibt es immer schwarze Schafe, und an sich finde ich das mit dem Videoschiedsrichter gut, dass es ihn gibt, dass dann auch durchgegriffen wird, und ich würde mir aber wünschen, dass da die Entscheidungen manchmal doch noch ein bisschen, nachvollziehbarer sind.
Das Schwierige in der Situation ist ja auch, dass das, was Kameramotorräder angeht und so, dass man den Fahrern das wenig vorwerfen kann, wenn das Kameramotorrad so nah vor der Gruppe fährt. Also auch das hat man ja gestern ziemlich gut gesehen, als es einmal sehr nah vor der Movistar-Gruppe war und Markus Burkhardt dann im Bildhintergrund versucht hat, das Motorrad zu verscheuchen mit eindeutigen Handbewegungen. Was sollen die Fahrer machen? Sollen sie auf die Bremse drücken, wenn das Motorrad zu nah rankommt von vorne? Also das ist natürlich, kann man nicht erwarten. Und dass der erste Reflex halt auch ist, irgendwo in Windschatten zu gehen, ist verständlich. Hinter einem Teamwagen, hinter dem eigenen vor allem, oder auch hinter anderen Teamwagen herzufahren und bewusst da richtig sich reinzuhängen, ist ein bisschen was anderes, aber das Kameramotorrad, ja, da muss auch der Kameramann oder beziehungsweise der Motorradfahrer dann ein bisschen drauf achten, dass er da Abstände einhält.
Ja, da sind dann eben alle auch so ein bisschen auf der Jagd nach dem besten Bild und da muss man dann den Spagat finden zwischen einer guten Fernsehübertragung und zumindest etwas sportlicher Fairness. Wir machen hier die erste kurze Verpflegungspause bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com und wir hören uns dann gleich wieder und gucken auf die weiteren News vom Ruhrtag und haben auch noch ein paar weitere Themen, also bleibt dran.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir sind immer noch Erik Gutglück und Felix Mattes und wir ziehen so ein bisschen Bilanz nach den ersten 9 Tagen Tour de France und haben schon so ein bisschen die strittigen Szenen analysiert, die es an den vergangenen Tagen gab und gucken jetzt auf die größte News und zwar geht es um das Team BMC. Das hat nämlich bekannt gegeben, dass es einen neuen Sponsor für die kommende Saison gefunden hat. Felix, klär uns doch mal ein bisschen auf, wer es sein wird und was das vielleicht für Auswirkungen hat.
Ja, CCC ist der neue Hauptsponsor, ein polnisches Unternehmen, was Schuhe und Taschen herstellt. Diesen neuer Hauptsponsor vom Team von Jim Okowitz, das bisher BMC Racing Team hieß, dann in Zukunft wohl irgendwas mit CCC heißen wird. Der genaue Name soll noch bekannt gegeben werden. Ist ziemlich kurzfristig jetzt fix gemacht worden. Das Gerücht lief schon die Woche jetzt über die L'Equipe hier durch die Presseschar und wurde ein bisschen spekuliert. Jetzt ist CCC Hauptsponsor, heißt gleichzeitig, dass wohl das Pro Continental Team, das bisher von CCC gesponsert wurde, Probleme bekommen wird und sich einen neuen Sponsor suchen muss.
Erik, jetzt ist die Zukunft zwar erstmal, was das Geld angeht, geklärt, allerdings haben bisher wohl nur 3 Fahrer einen Vertrag für die kommende Saison. Das ist unter anderem Greg van Avermaet. Die Ausrichtung des Teams soll wohl in Richtung Klassiker-Team gehen. Glaubst du, dass das Team unter den Voraussetzungen eine Chance hat, noch die Fahrer zu verpflichten, die es braucht, um auch im kommenden Jahr noch erfolgreich zu sein? Oder ist das jetzt einfach wirklich ein bisschen zu knapp?
Also knapp ist es auf jeden Fall. Normalerweise die BMC-Fahrer, das hält sich ja schon seit 2-3 Monaten, dass die Fahrer sich im Prinzip umschauen und zum Beispiel ein Richie Port, der wird ja auch immer wieder mit Trek-Sieger Fredo in Verbindung gebracht. Ich glaube, Katjuscha Alpecin fiel da auch mal in dem Zusammenhang. Da kann es natürlich schon gut sein, dass solche Fahrer die Mannschaft verlassen werden, sich anderen Teams anschließen werden, auch sonst auf dem Transfermarkt, sind natürlich die großen Fahrer. Jeder weiß ja, wann Verträge auslaufen. Alle Teammanager, alle Berater wissen das. Und da werden ja Kontakte schon weit vor der Tour de France geknüpft, bevor dann so meistens am zweiten Ruhetag oder dann ab dem 1. August so langsam die Transfers dann durchsickern für die neue Saison. Von daher wird es schwer. Ich kenne jetzt auch nicht die Zahlen, wie viel Budget CCC dort in die Hand nehmen möchte. Ich kann mir vorstellen, wenn man da einen sehr, sehr großen Etat hat, einen vergleichbaren, den BMC vielleicht vorher hatte, dass man dann doch mit dem Geld vielleicht nochmal den ein oder anderen Fahrer locken kann. Ja, aber mit Greg van Avermaet hat man auf jeden Fall schon mal ein Zugpferd in der Mannschaft, der auf jeden Fall bei den Klassikern für Furore sorgen kann, der bei der Tour für Etappensiege sorgen kann, der auch ja für kleinere Rundfahrten immer wieder ein Siegaspirant ist, wenn es zumindest keine längeren Zeitfahren und keine Hochgebirgsetappen gibt. Wie diese Mannschaft aussehen wird, ich denke mal, das wird dann so nach der Tour und während der Spanien-Rundfahrt so peu à peu durchsickern. Wen man jetzt von BMC halten kann, ob eventuell von dem bisherigen Team CCC-Fahrer dazukommen, das werden die nächsten Wochen einfach zeigen.
Felix, wie schätzt du die Situation ein? Glaubst du, dass da noch was möglich ist, für BMC jetzt auf dem Transfermarkt sich noch konkurrenzfähig zu halten? Oder glaubst du, dass in der nächsten Saison dann das Team erstmal doch so ein bisschen unter der doch relativ kurzfristigen Entscheidung leiden wird?
Ja, ich denke schon, dass es schwer wird, jetzt zur neuen Saison schon direkt einen richtig starken Kader aufzustellen, weil eben die Zeit eng ist und viele sich auch schon umgeschaut haben oder schon wahrscheinlich schon wissen, wo sie nächstes Jahr fahren. Port ist weg, das hat Okowitz vorhin in der Pressekonferenz auch bestätigt. Es wird, glaube ich, sehr schwierig. Letztendlich ist sowas ja immer langfristiger angelegt und dann hofft man halt, dass man für 2020 dann den Kader weiter verbessern kann. Über die Vertragslaufzeit ist übrigens nichts bekannt gegeben worden. Das ist in dem Unternehmen des Herrn Okowitz so, dass man da nicht über Zahlen spricht, weder über Budgets noch über Vertragsdauer von Fahrern noch über Vertragsdauer von Sponsorenverträgen. Im ersten Jahr wird es mit Sicherheit jetzt nicht einfach werden. Klar hat man mit Van Avermaet einen großen Kapitän, aber der braucht natürlich auch seine Helfer, auch für die Klassiker.
Ich stelle mir auch die Frage, jetzt wird Van Avermaet auch nicht jünger. Ich glaube, ist aktuell in die Mitte der 30er Jahre angekommen, was das angeht. Also tut BMC doch, Erik, auch durchaus gut daran, sich jetzt vielleicht den einen oder anderen jungen Fahrer zu sichern. Und da birgt ja vielleicht ein Team, was sich im Aufbau befindet, auch eine gute Möglichkeit für das ein oder andere Talent, sich da im nächsten Jahr einen Platz zu sichern und das ein oder andere gute Rennen zu bestreiten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt es ja immer wieder in verschiedenen Sportarten oder auch Mannschaftssportarten, dass wenn die großen Stars nicht da sind, dass dann den jungen Fahrern oft eine Chance gegeben wird. Ich denke da jetzt zum Beispiel an einen Dylan Teuns. Wenn der jetzt bei BMC oder dann bei CCC fahren sollte nächstes Jahr, wird er sicherlich auch mehr Freiheiten bekommen. Er ist ja auch noch ziemlich jung. Gut möglich, dass man sich auch mit einigen Nachwuchsfahrern verstärkt, die man dann versucht, schon frühzeitig bei einzelnen Rennen an die Kapitänsrolle heranzuführen. Aber wie gesagt, das ist ja heute nun erst offiziell bekannt gegeben worden. Man kann jetzt natürlich viel spekulieren. Wir wissen nicht, was da hinter den Kulissen, wer mit welchem Fahrer gesprochen hat und wer vom jetzigen Team BMC bleiben wird. Fakt ist, BMC war ja bislang eine der vielleicht drei stärksten Mannschaften, wenn man mal so den Gesamtkader sieht, weil sie einfach auf jedem Terrain Siege einfahren konnten, auf jeder Art von Etappe. Dieses Niveau zu halten wird natürlich extrem schwer, weil viel nach oben geht da nicht mehr. Das heißt, es kann sein, dass das Team nächstes Jahr nominell erstmal schwächer sein wird. Aber Felix hat natürlich auch völlig recht. Langfristig weiß man nicht, was daraus erwachsen kann. Und vielleicht sehen wir dann 2020 eine sehr, sehr starke Mannschaft, die vielleicht sogar noch besser ist als das bisherige Team BMC.
Das bleibt auf jeden Fall spannend und wir werden euch da über weitere Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden halten. Aber die beiden haben es auch schon sehr gut gesagt. Es wird relativ unwahrscheinlich, dass jetzt während der Tour noch große Sachen verkündet werden. Da werden wir uns dann eher in Richtung August, vielleicht sogar September orientieren, was die großen Verkündungen dort angeht. Und deshalb kommen wir jetzt auch mal wieder etwas zurück zur Tour und sprechen noch über einen Fakt, der in den nächsten Tagen relativ uninteressant sein wird, aber eben die erste Woche geprägt hat. Das waren die Sprints. Wir haben bisher sehr, sehr spannende Sprints gesehen, auch weil sich keiner der Fahrer so richtig dominant zeigen konnte. Wenn man jetzt mal von der Wertung des besten Sprinters, also dem grünen Trikot, absieht, haben wir drei Fahrer mit jeweils zwei Etappensiegen. War das so zu erwarten im Vorfeld, Felix, dass das Sprinterfeld so eng beieinander liegt, oder hättest du doch erwartet, dass einer der Fahrer, ähnlich wie Marcel Kittel im Vorjahr, so richtig der Tour den Stempel aufdrücken kann?
Ja, ich hatte im Vorfeld der Tour tatsächlich gedacht, dass Kittel auf den flachen Sprints, egal wie das Jahr insgesamt gelaufen ist, dass Kittel zur Tour wieder da ist und alles funktioniert und er dann wieder einige Etappen gewinnt. Ist jetzt leider nicht so, und dadurch ist es sehr eng. Also das ist nicht überraschend, dass es eng ist dann unter den anderen. Ich hätte jetzt gedacht, dass Kittel halt nochmal eine Stufe dann besser ist als all die, die jetzt um die Etappensiege kämpfen, aber und dass es unter denen dann eng werden wird und sich die Sprints aufteilen, das könnte man, glaube ich, dann erwarten.
Erik, wenn wir jetzt gucken auf das weitere Profil, relativ wenig Chancen für die Sprinter. Glaubst du, dass sich da jetzt die Sprinter gut durchquälen können durch die Berge und dass wir dann zumindest auf den kommenden wenigen Sprintetappen ähnlich spannende Finals sehen werden? Oder glaubst du, es wird jetzt schon hart ausgedünnt werden und wir haben dann am Ende wieder ein relativ eingeschränktes Sprintfeld?
Beides. Ich glaube tatsächlich, dass von den Sprintern, die bis jetzt im Rennen waren, nicht alle bis Paris durchfahren werden, weil meistens erwischt es immer irgendwo jemanden in den Alpen oder Pyrenäen, der ja entweder das Zeitlimit nicht schafft oder krank wird oder stürzt oder einfach erschöpft ist und aussteigen muss. So viele Chancen für die Sprinter gibt es nicht mehr. Also ja, die 18. Etappe nach Po ist noch relativ flach und eine gute Sprintchance. Dann natürlich Paris am letzten Tag. Eventuell die Etappe nach den Alpen, von Bourg-Oisans nach Valence. Am Freitag wird die, glaube ich, gefahren. Wobei da das Profil auch, ich sag mal, wellig ist. Also nicht bergig. Also es gibt schon die Chance, dass Massensprint zustande kommt. Aber es kann auch durchaus sein, dass da Ausreißer, wenn sich da eine starke Ausreißergruppe formiert ist, dass diese Gruppe durchkommt. Ja, es gibt schon noch einige Sprinter, die natürlich noch nichts gewonnen haben. Wenn man jetzt mal die deutschen oder die beiden auf dem Papier deutschen Top-Sprinter Marcel Kittel und André Greipel sieht, die werden auf jeden Fall versuchen, auf diesen Etappen, wenn sie noch im Rennen sind, auf Sieg zu fahren. Mark Cavendish hat noch gar nichts gewonnen. Die in diesem Jahr war auch nie wirklich ganz vorne mit bei, und der wird vielleicht auch versuchen, in der dritten Woche dann nochmal zum Erfolg zu kommen. Ja, von daher glaube ich schon, dass es in den Sprints noch spannend werden kann, und wir haben es ja auch bisher gesehen und du hast es ja angesprochen. Wir haben Peter Sagan mit zwei Siegen, wir haben Fernando Gaviria mit zwei Siegen und Dylan Groenewegen mit zwei Siegen. Also da jetzt den bisher besten oder dominantesten Sprinter herauszuarbeiten, ist fast unmöglich. Und drei Wochen sind lang, und das kann natürlich dann auch nach den Alpen, nach den Pyrenäen nochmal ganz anders aussehen, wie sich die Kräfteverhältnisse unter den schnellen Männern darstellen.
Zumal man ja auch gucken muss, dass es jetzt mit dem um einen Fahrer verkleinerten Kader das Feld kleiner ist, und dann wird es auch mit dem Gruppetto dünner. Also das Gruppetto wird nicht so groß sein wie sonst. Das, was dann gleichzeitig auch heißt, dass die Sprinter selbst auch mehr dann da arbeiten müssen. Also ich glaube, für die Sprinter wird sich das jetzt, worüber man vorher noch gar nicht gesprochen hat eigentlich im Vorfeld, wird sich diese Verkleinerung der Teams unter Umständen auch richtig bemerkbar machen jetzt in den Bergen, wenn sie dann im Gruppetto um den Anschluss kämpfen müssen.
Ja, wir hatten ja einen O-Ton von Rick Zabel, der das schon angesprochen hat, dass das schon bei den ersten welligeren Etappen jetzt auffällig war, dass da im Gruppetto eben weniger Fahrer sind als sonst. Durchaus ein Faktor. Kommen wir doch gleich nochmal auf die kleineren Teams. Heute wurde bekannt, dass Alexis Villamoe aussteigen muss aus der Tour de France. Gleiches soll wohl für Jens Kölkelehre gelten. Damit Lotto Soudal, Katjuscha und AG Désert nur noch mit 6 Fahrern. Glaubst du, Felix, dass das in den Bergetappen eine sehr, sehr große Rolle spielen wird, dass man das doll spüren wird, dass die Teams kleiner geworden sind?
Ja, ich, wie gesagt, also im Gruppetto auf jeden Fall, an der Spitze des Rennens oder im normalen Feld bin ich mal gespannt, wie sehr man es tatsächlich merkt. Klar, Sky hat, also wenn man jetzt mal so davon ausgeht, wie es bisher in den letzten Jahren immer gelaufen ist, Sky hat einen weniger für seinen über mehrere Bergpässe aufgespannten Sprintzug für Chris Froome. Aber ansonsten, ja, muss man sehen, die anderen, wenn jetzt zum Beispiel Sky so fahren würde wie bisher und viel von vorne fährt, dann ist es, glaube ich, nicht ganz so sichtbar, der Unterschied. Wie gesagt, im Gruppetto wird es sich deutlich bemerkbar machen, da bin ich mir sicher. Aber ich glaube, bei den Teams, die jetzt einen Kapitän haben, der dann da bei Sky irgendwie oder bei den Movistar wird mit eine ähnliche Rolle spielen wahrscheinlich, da dann mitfährt, da ist halt die Gruppe vielleicht kleiner, weil einer weniger da ist. Aber so wahnsinnig viel Arbeit kann der dann am Pass dann eh nicht mehr machen.
Ja, dann wollen wir die Rückschau mal ein bisschen abschließen, aber die letzten Worte zu diesem Blog bekommt Erik. Wir haben in den letzten Tagen, Felix und ich, häufiger mal über so kleine Gewinner und Verlierer gesprochen. Felix hat da häufig Geraint Thomas so als den eigentlich größten Gewinner oder die größte Überraschung dieser ersten Tage der Tour de France hervorgetan. Wer hat dich überrascht? Wer ist für dich so Gewinner der ersten verlängerten Tourwoche und wer vielleicht so ein bisschen der Verlierer?
Ich finde es jetzt schwer, unter den Klassementfahrern so einen richtigen Gewinner hervorzuheben, denn ich finde, da sind alle so ein bisschen vielleicht noch Geraint Thomas, ja, das stimmt schon. Also die meisten Klassementfahrer haben ja doch irgendwie auf den ersten Etappen irgendwo ihren Defekt oder ihren Sturz gehabt und ihre Zeit verloren. Das hat sich aber unter den meisten relativ gut ausgeglichen. Also es gibt jetzt keinen der Klassementfahrer, der so weit zurückliegt, dass ich sagen würde, derjenige ist komplett chancenlos. Man musste ja schon erwarten, dass vor allem jetzt nach der Pflaster-Etappe, dass ja die Top 20 oder die ganzen Kapitäne über viele Minuten verstreut im Gesamtklassement sich befinden. Das ist ja nun weitestgehend ausgeblieben. Ansonsten Gewinner auf jeden Fall Fernando Gaviria, würde ich sagen. Er hat seine ersten beiden Sprintsiege gefeiert. De Lingrone wegen zähle ich dazu. Natürlich auch Peter Sagan als Etappensieger. Eigentlich generell die Fahrer, die jetzt die Etappen geholt haben, da auf der anderen Seite vielleicht Enttäuschung, natürlich Marcel Kittel und Katjuscha. Da hat man natürlich schon gehofft, dass wenigstens irgendwie ein Etappensieg rumspringt. Aber ansonsten gesamtwertungstechnisch ist das Rennen, finde ich, extrem offen. Es ist alles dicht beisammen. Die Fahrer haben alle so ihre verschiedenen Qualitäten, die sie jetzt in den verbleibenden 2 Wochen noch in die Waagschale werfen können. Und ich finde, das sind beste Voraussetzungen für ein spannendes Rennen.
Gut, mit den Worten verabschieden wir uns in die zweite Verpflegungspause hier bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com. Und dann bereiten wir uns gleich noch gemeinsam für euch auf die kommenden Tage bei der Tour de France vor, gucken auf die morgige Etappe und was uns dann eben auf den weiteren alten Etappen noch so erwartet. Also dranbleiben, bis gleich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit ein letztes Mal willkommen zurück zum Wochenrückblick bei Radiotour, dem Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir sind immer noch Erik Gutglück und Felix Mattes. Und nachdem wir jetzt ausführlich auf die ersten Tage der Tour zurückgeblickt haben, wollen wir jetzt mal ein bisschen vorausblicken. Felix, bereit uns doch mal auf die morgige Etappe ganz besonders vor. Es geht von Annecy nach Le Grand Bornand, 158,5 Kilometer. Was wartet denn so auf die Fahrer?
Ja, ein richtig heißer Riemen, richtig schwere erste Bergetappe steht gleich an. Zwar nicht mit einer Bergankunft, aber das muss ja nicht bedeuten, dass es leichter ist. Also 3 Anstiege der ersten Kategorie, eine der Ehrenkategorie. Finale, das Doppel von Col de Rome und Col de la Colombière, das ist richtig schwer. Und ich glaube, gerade weil es dann mit einer Abfahrt zum Ziel geht, könnte es tatsächlich sein, dass da schon jemand versucht, noch jetzt mal in der Gesamtwertung tatsächlich was zu ändern und Zeit rauszuholen.
Ist durchaus möglich, muss man so sagen. Es gibt ja doch einige Fahrer, die schon weit zurückliegen. Ich denke da jetzt zum Beispiel auch mal einen Egan Bernal, der hatte schon über 16 Minuten Rückstand, ist ein starker Bergfahrer. Gut fraglich, ob er morgen in eine Gruppe gehen darf oder aber doch eher diesen, Felix hat es ja vorhin angesprochen, den Sprintzug von Sky über die Berge mitformieren muss. Gut möglich. Fünf klassifizierte Anstiege haben wir, dazu noch gegen Etappenmitte so ein kurzer, ich sag mal, Huckel, der auch nicht ganz ohne ist, aber ohne Bergwertung. Ja, das Finale, das ist einfach bretthart. Also wir haben es ja in der Tour-Vorschau schon angesprochen. 2009 gab es dort ein Etappenfinale, was auch über den Col de la Rome und den Col de la Colombière nach Le Grand Bornand führte. Und damals gab es sehr, sehr große Zeitabstände. Gut, da war es auch später in der Tour. Es war, glaube ich, die 17. Etappe damals. Von daher, ich freue mich auf die Etappe morgen. Ich erwarte schon, dass auch die Favoriten schon am vorletzten Berg, am Col de la Rome, angreifen werden und dass Fahrer wie Daniel Martin oder Romain Bardet versuchen werden, da ja die Konkurrenz zu testen. Die letzte Abfahrt, die ist jetzt nicht extrem steil, hat aber auch einige Kurven. Und danach Le Grand Bornand, also vielleicht schafft es dort auch jemand, mit einer mutigen Abfahrt sich noch aus der Favoritengruppe abzusetzen. Also ist eine tolle Etappe und mit 158 Kilometern auch nicht allzu lang. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass da einige was versuchen werden, wobei am nächsten Tag Alpe d'Huez, das ist auch eine sehr schwere Etappe. Es kann auch sein, dass einige der Favoriten sich doch noch ein bisschen bedeckt halten, nur das Nötigste tun, um dann auf diesen berühmten 21 Haarnadelkurven am Mittwoch zuzuschlagen.
Es ist erst am Donnerstag. Ich glaube, da bist du einen Tag zu früh. Alpe d'Huez ist erst am Donnerstag. So, Mittwoch steht erstmal noch La Rosière an. Aber das macht's auch nicht besser.
Ich habe schon so viel Vorfreude auf Alpe d'Huez, das habe ich jetzt einfach mal auf den Mittwoch schon gelegt.
Ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Aber bevor wir noch auf die kommenden Tage gucken, hören wir erstmal rein, was Simon Geschke noch zu sagen hat. Der hat sich nämlich zur interessanten Kapitänssituation bei Team Sky geäußert und auch mal so kurz auf sein eigenes Team geschaut in Richtung der Bergetappen. Wir hören einfach mal rein.
So wie Thomas die Dauphiné gefahren ist, denke ich mal, ist ja gar nicht so weit weg von Froomes Level, wenn nicht sogar auf Augenhöhe. Deswegen, es wird sehr interessant, wie die das lösen. Die, in der Situation war das Team schon öfter mit Wiggins und Froome, mit Port und Froome, mit Pools und Froome und irgendwie haben die immer einen Weg gefunden, dass die halt das taktisch sehr gut ausspielen können. Das ist ja auch immer ein Vorteil, zwei Leute ganz vorne zu haben. dass man halt seine Gegner oder Teams mit nur einem Kapitän, wie zum Beispiel Argel Dessert oder auch uns, in Zugzwang bringen kann, wenn man mit einem attackiert und der andere bleibt am Rad und so weiter, diese Spielchen halt. Von daher kann es ein Nachteil sein, aber man kann auch clever, wenn man clever ist, einen großen Vorteil daraus ziehen. Ein schwaches Team haben wir nicht, wir haben schon ein sehr gutes Team hier. Wir haben halt leider auch schon Michael Matthews verloren, der auch eigentlich ein sehr starker Bergfahrer ist für einen Sprinter. Wilco Keldermann war auch ein herber Verlust, keine Frage. Mit den beiden war ja auch geplant. Von daher ist unser Team jetzt zwar geschwächt, aber ja, es muss kein Nachteil sein. Ich denke mal, Sky wird sowieso alles in Grund und Boden fahren wollen. Und da wird es am Ende vielleicht gar nicht so auf die Teams drauf hinauslaufen, weil Sky eh alles unter Kontrolle haben will und in den letzten Jahren ja auch gezeigt hat, dass sie auch alles unter Kontrolle haben. Ja,
Felix, Team Sky, das ist eine der Fragen, die sich in den nächsten Tagen definitiv stellen wird. Wie gehen Sie einfach mit den zwei starken Fahrern in der Gesamtwertung um, mit Chris Froome und Garen Thomas? Erwartest du, dass wir schon eine erste Antwort auf die Frage bekommen werden jetzt in den Alpen?
Ich glaube, in den Alpen ja, morgen noch nicht. Ich glaube, so kann man es, glaube ich, sagen. Ich glaube, morgen werden die zusammenbleiben. Es sei denn, es attackiert jemand und dann muss man hinterher. Und dann werden sowohl Froome als auch Thomas die freie Fahrt bekommen, um hinterher zu gehen, wenn das Team die Lücke nicht schließen kann. Aber ich glaube, ansonsten wird jetzt nicht morgen schon Froome oder Thomas in die Offensive geben. Da würden sie mich sehr überraschen. Wobei man natürlich auch sagen muss, Froome ist in den letzten Jahren und auch jetzt beim Giro ja immer mal wieder für überraschende Taktiken gut gewesen. Also ja, man weiß es nicht, aber normalerweise würde ich nicht sagen, dass morgen da bei Sky schon in die Richtung gegangen wird. Ich glaube, die warten da eher auf eine Bergankunft.
Erik, wir gucken dann gleich mal auf die erste Bergankunft. Auf der 11. Etappe, 108,5 Kilometer von Albertville nach La Rosière, Espace San Bernardo. Glaubst du, dass da dann richtig Vollgas und Attacke gefahren wird und dass da schon die ersten richtig großen Anstiege auf uns, die ersten großen Abstände auf uns warten werden?
Bin ich skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Also die Etappe ist zwar recht kurz mit 108 Kilometern und es geht auch über vier Pässe insgesamt, unter anderem dem Cormet de Roselon. Ist auch ein Berg auf fast 2000 Metern Höhe. Der Schlussanstieg nach La Rosière, der ist zwar lang mit 17,6 Kilometern, der hat aber nicht ganz 6% im Schnitt Steigung. Also der ist, glaube ich, noch zu einfach, um da jetzt wirklich Riesenabstände hervorzurufen. Also ich kann mir vorstellen, da wird zwar ein Angreifer den Etappensieg holen, vielleicht ein Bardet oder ein Zakarin, die vielleicht ein paar Sekunden aus der Gruppe weggelassen werden, aus der Gruppe der Favoriten. Aber ich glaube eher, dass sich dieser große Schlagabtausch und das gegenseitige Attackieren und mit dem Messer zwischen den Zähnen um jede Sekunde fighten, dass sich das dann tatsächlich erst in Alpe d'Huez abspielen wird.
Felix, siehst du das ähnlich? Glaubst du, der erste richtig große Gradmesser wird Alpe d'Huez oder müssen wir uns sogar noch länger entspannen und darauf warten?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, also länger glaube ich nicht. Ich glaube, in Alpe d'Huez spätestens wird richtig was passieren. Aber ich könnte mir tatsächlich auch schon vorstellen, dass die Etappe nach La Rosière interessant wird. Der Schlussanstieg ist zwar nicht so extrem schwer, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf Criterium Dauphiné schaut, da ist die Etappe ja quasi genauso oder fast genauso, ein bisschen anders am Anfang, aber letztendlich ist das Finale genauso gefahren worden. Und da sind halt schon auch Abstände entstanden. Also der sechste war Buchmann da, glaube ich, und hat schon eine Minute Rückstand gehabt. Also könnte mir schon vorstellen, dass da dann tatsächlich was geht, weil zwischendurch ist es halt schon steil und dann wird es wieder flacher, aber solche Szenarien sind ja oft dafür geeignet, dass dann in dem steilen Abschnitt angegriffen wird und dann diejenigen, die hinten schon leiden, dann in dem etwas flacheren Abschnitt des Anstiegs quasi noch mehr Zeit verlieren, weil sie halt einfach nicht mehr das Tempo gehen können, das der andere vorne hat. Also dass quasi die steile Rampe zum Lochreißen genutzt wird und danach dann das Loch vergrößert wird.
Ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Erik, erwartest du, dass es dann doch relativ eng zusammenbleibt, auch in der nächsten Woche, und dass wir dann erst nach dem zweiten Ruhetag wirklich eine Entscheidung sehen? Oder glaubst du, dass doch die drei Tage in den Alpen schon ordentlich Tribut zollen werden?
Ich glaube tatsächlich, dass die endgültige Entscheidung dann eher in den Pyrenäen fallen wird, in der dritten Woche. Ich glaube, die Alpen, die sind jetzt dafür da, um sich mal abzutesten unter den Favoriten. Da wird es auch von den Kapitänen der Mannschaften welche geben, die ganz offenkundig dann doch nicht die Form am Berg haben, um den Gesamtsieg mitzufahren. Ich glaube aber jetzt nicht, dass nach den Alpen ein Fahrer mit 2-3 Minuten Vorsprung auf den Rest der Favoriten an der Spitze liegen wird. Ich glaube, dass das schon noch die Top 10 relativ eng beisammen sein werden. Und dass es dann, ja, auch zwischen den Alpen und den Pyrenäen, da gibt es so 2-3 Etappen, die alle, ja, sich dazu anbieten, der Konkurrenz weh zu tun und vielleicht dann auch mal gar nicht so sehr an so einem langen Schlussanstieg, sondern eher auf so einer taktisch umkämpften Mittelgebirgsetappe Sekunden rauszuholen. Und wenn man jeden Tag dann so seine paar Sekunden rausholen kann, dann ist das am Ende der Tour auch eine Minute. Also die Pyrenäenwoche, die dritte Woche, die ist sehr, sehr schwer. Da wartet ja auch noch diese 65-Kilometer-Etappe mit drei Pyrenäenpässen. Ich glaube tatsächlich, dass dort erst der Toursieger sich so wirklich herauskristallisieren wird.
Felix, was erwartest du jetzt von der kommenden Woche?
Ja, ähnlich. Also eigentlich genau das Gleiche. Ich glaube auch nicht, dass nach dieser Woche sich die Frage in Sachen Toursieg geklärt hat. Es wird wahrscheinlich schon vorne noch recht nah beisammen sein, aber ich denke, wir verlieren mindestens mal zwei, drei von den aktuellen Mitfavoriten aus dem Favoritenkreis, die einfach dann am Berg nicht mehr folgen werden können. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da teilweise ein bisschen überrascht werden, dass da welche rausfallen, die man jetzt vorher nicht denkt, dass sie rausfallen werden.
Also, liebe Zuhörer, ihr habt's gehört, ihr kennt euch trotz dem noch keine Vorentscheidung fallen wird, wahrscheinlich darauf freuen, dass es eine spannende, umkämpfte nächste Woche geben wird. Wir haben euch ein bisschen darauf vorbereitet, haben zurückgeblickt auf die vergangenen 9 Etappen und eben vorausgeblickt auf die kommenden 7. Das war Radio Tour, der Radsport-Podcast in Kopenhagen.
Halt.
Ja, bitte.
Ich muss noch einsprechen. Wir haben noch was vergessen, was morgen noch stattfindet. Und zwar gab es heute am Ruhetag bei Drexiger Fredo auf der Pressekonferenz noch eine Bekanntmachung von Trek, dass sie ab dem kommenden Jahr ein Frauenteam in der Women's World Tour sponsern werden. Und das passt ganz gut dazu, dass morgen eben der Tag der Frauen bei der Tour de France ist, der eine Tag, an dem auch die hier Rennen fahren dürfen, nämlich La Course by Le Tour. Also wer sich ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken will und nicht nur die Tour de France verfolgen will, der sollte morgen schon vor der Tour de France-Etappe den Fernseher einschalten oder den Eurosport-Player einschalten. Ich nehme an, dass es hauptsächlich da übertragen wird. Das Frauenrennen schauen. Auf der gleichen Strecke oder fast der gleichen Strecke wie die Männer, also die letzten 40 Kilometer über Col de Rome und Col de la Colombière sind identisch mit Ziel in Grand Bornand. Und vorher geht es auch in Annecy los, nur bis zum Col de Rome ist ein bisschen unterschiedlich. Es wird mit Sicherheit ein interessantes Rennen werden und vielleicht auch mal die Möglichkeit für den einen oder anderen in die Sparte des Sports hier reinzuschnuppern.
Ja, das darf natürlich nicht zu kurz kommen. Bei Radio Tour kommt es ja leider häufig ein bisschen zu kurz. Der Damenradsport ist aber auch schwierig, beiden Geschlechtern da ähnlich gerecht zu werden, da ja die Sportarten doch sehr umfangreich sind. Jetzt hätte ich es fast unterschlagen, die Neuigkeit. Danke, Felix, dass du da reingegrätscht hast. Und danke, Felix, auch, dass du dir auch heute am Ruhetag wieder die Zeit für uns genommen hast.
Gerne, immer doch. Und wie gesagt, es macht ja Spaß und ich hoffe, den Zuhörern macht es auch ein bisschen Spaß.
Ich denke schon, auf jeden Fall. Danke auch, dass Erik, du dir Zeit genommen hast, heute mal uns mit deiner Expertise zu beglücken. Und es wird sicherlich nicht das letzte Mal bei dieser Tour gewesen sein.
Ja, freut mich, dass du das als Expertise bezeichnest. Den Dank gebe ich gern zurück.
Ja, und damit bedanke ich mich auch bei euch, liebe Zuhörer. Ich habe auch ein paar Zuschriften bekommen zum Thema Rückblick. Ich hoffe, dass sich dieses Feedback in den nächsten Tagen noch ein bisschen steigern wird, jetzt wo die Fußball-WM vorbei ist und alle Zeit haben für den wirklich wichtigen Sport in diesen Tagen, nämlich die Tour de France. Ihr könnt uns gerne schreiben, @eterakete87, @felixmattes oder @luke_crew bei Twitter, #Radiotour auch gerne. Und wir freuen uns auch über Rezensionen und Bewertungen bei iTunes. All das würde uns natürlich auch sehr weiterhelfen. Feedback, Kritik, alles immer angebracht und gern gesehen. Mein Name ist Lukas Kruse, das war Radiotour, der Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com für diesen Ruhetag und wir hören uns dann morgen natürlich wieder und werten die erste Bergetappe aus und freuen uns auch da wieder auf ein spannendes Rennen und ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Abend und bis morgen. Tschüss.
Tschüss.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.